Da war gerade bei den Mönchen richtig dicke Luft am Tisch. Habt ihr bis eben auch noch gedacht, dass Mönche sich nie streiten? Mönche, die sich an den Kragen gehen, irgendwie sieht es doch komisch aus. Man würde nicht damit rechnen. Seit sie aus ihrem geregelten Kloster raus sind, haben sie etwas das Schwimmen angefangen. Die vielen Stimmen, die sie aus dieser unbekannten, für sie unbekannten Welt bringen, eine Menge an Fragen und Versuchungen mit sich. Und durch diesen ganzen Film Vaya con Dios, was so viel heißt wie geh mit Gott, zieht sich ein Motiv wie ein roter Faden, nämlich Folge der Stimme. Folge der Stimme. Nur welcher Stimme? Der Stimme Gottes? Doch welche Stimme ist Gottes Stimme? Da sitzen sie also am Tisch von Tassilos elterlichem Bauernhof und streiten darum, welche Stimme nun gilt. Die des rundlichen Tassilo? Auf ein paar Tage kommt es doch nicht an. Ich kann doch nachkommen, wenn ich die Hecke geschnitten habe. Oder ist es die Stimme des gebildeten intellektuellen Benno? Wenn du jetzt nicht mitkommst, wirst du ein Leben lang Hecken schneiden. Was ist Gottes Stimme in diesem Augenblick für diese Männer? Ich war für ein Wochenende im Kloster. Habt ihr da übrigens nie streiten gesehen? Die Mönche hatten dort einen ganz eng strukturierten Tagesablauf, der um 5:05 begann. Am Sonntag etwas später. Vermutlich würde es den meisten dieser Mönche ebenso ergehen wie den Mönchen im Film. Nämlich außerhalb der Mauern verlieren sie ihre Sicherheit und ihre Klarheit. Nun stehen ja aber wir außerhalb der Kirchenmauern und haben doch auch unsere Mauern. Ihr habt eure Mauern. Was meine ich damit? Auch wir haben unseren ganz geregelten Wochen- und Tagesablauf mit unserer Arbeit, der Familie und Freunden und dann die lange Latte an notwendigem Alltagskleinkram. Ihr kennt das. Dann der Alpenverein am Montag, der Chor am Mittwoch, die Pizza bei Piero am Samstag, der Tatort am Sonntag. Irgendwann haben wir unser Leben angefangen zu regeln. Die Überstunden im Beruf, ob wir bei Tante Hertha beim Geburtstag vorbeigehen, wie wir kochen, ob wir die Geschirrhandtücher bügeln, wohin wir in den Urlaub fahren. Und vieles ist im Laufe der Jahre fest geworden. Fest geworden. Ich nenne das Gewohnte, unsere Mauern. Solche Mauern geben Klarheit und Sicherheit, alles ist geregelt und entschieden. Für uns außerhalb der Mauern eines Klosters und für die Mönche innerhalb der Mauern eines Klosters. Und nun stellt euch bitte mal für einen Augenblick vor, wir würden unsere Mauern, also all das Gewohnte, was so dazugehört, wie wir uns eingerichtet haben, verlassen. Und wir gingen, sagen wir, angenommen, für 3 Wochen ins Kloster und würden dort mitleben. Ihr wisst, erste Gebetszeit, 5:05. Das stelle ich mir hart vor. Wir würden bei diesem Leben womöglich auch ins Schwimmen kommen, weil uns das Gewohnte wegbricht, weil uns so ein Leben fremd wäre. Die Mönche im Film sind auf die Stimmen dieser modernen, für sie unbekannten Welt getroffen, die ihnen bis dahin fremd waren. Auf welche Stimme würden wir im Kloster treffen? Auf welche Stimme treffen wir heute Morgen? Jeder Gottesdienst, Claudia hat es zu Beginn schon gesagt, eröffnen wir im Namen Gottes. Nicht, weil wir das schon immer so tun, sondern weil wir glauben, dass Gott jetzt unter uns ist. durch seinen Geist, durch sein Wort. Gott ist. Glaubt ihr das? Unter uns jetzt. Gott redet in Gottesdiensten, weil es eine Veranstaltung unter seinem Namen ist. Damit zu rechnen, Gott ist jetzt unter uns, mag fragwürdig, mag zweifelhaft sein. Auch ich habe nicht immer den festen Glauben, dass das so ist. Und doch erlebe ich in meinem auch zweifelnden Glauben, doch erlebe ich, wie Gottes Stimme mich anspricht, wie sie mich trifft, wie sie mich verlegen macht, wie sie mich entlarvt, wie ich sie mir wünsche, wie ich sie wieder suche, wie kostbar und heilig sie mir im Laufe der Jahre geworden ist, weil ich ohne sie, ohne diese Stimme Gottes nicht sein will. Ich rechne also damit, dass Gottes Stimme unter uns zu hören ist. Vor ein paar Wochen, als ich im Urlaub war, die mich kennen, wissen wo, im schönen Schwarzwald, in Baiersbronn, habe ich die Aufgabe, die ihr jetzt habt. Also ich habe einen Gottesdienst besucht und habe zugehört und habe gewartet und gehofft, dass Gott in irgendeiner Stelle des Gottesdienstes, am liebsten in der Predigt, zu mir spricht. Ich habe mir dann schon einen Prediger ausgesucht, wo ich gedacht habe, die Wahrscheinlichkeit wird größer. Es hat nicht geklappt. Die Predigt verging. Ich hatte nicht den Eindruck, dass Gottes Stimme mich anspricht. Kurz vor Ende des Gottesdienstes beim Fürbittgebet fiel eine Formulierung, von der ich sagen würde, ich erlebt habe, Gott hat mich gemeint. In diesem Gebet fielen nur drei Worte. Lass Gott machen. Das waren sie. Für mich. Lass Gott machen. Was erwartet euch in der Predigt? Erstens die Frage, was hindert uns daran, Gottes Stimme zu hören? Zweitens, wie geht Gottes Stimme hören? Und drittens, was kann ich tun, wenn Gott schweigt? Erstens, Gottes Stimme hören, was hindert uns? Wenn jemand sagt, er hat Gott gehört, ist das entweder ein Fall für den Psychiater oder ziemlich ernst zu nehmen. Ich empfinde es selbst gelegentlich als unglaublich, echt unglaublich, Gottes Stimme zu hören. Es ist alles andere als selbstverständlich. Ein deutscher Missionar, eine Geschichte, die mir das anschaulich macht. Ein deutscher Missionar erzählte mal, es war im Jahr 1969, dass er in dem Augenblick, als er über Radio von der ersten Mondlandung hörte, stellt euch vor, sitzt in Afrika, Missionar, über Radio hört jetzt Mondlandung. Er sitzt also im Urwald Afrikas mit einem Einheimischen, mit einem afrikanischen Christen zusammen. Und er versucht diesem afrikanischen Christen zu sagen, dass da oben, auf dem Mond, jetzt gerade, ein Mensch mit dem Namen Neil Armstrong seinen Fuß auf den Mond gesetzt hat. Wie auch immer er das versuchte, das dem Afrikaner klarzumachen, er hatte keinen Erfolg damit. Stattdessen stürzte der Missionar in den Augen des Afrikaners in puncto Glaubwürdigkeit gegen Null. Ich wäre sowas von gern dabei gewesen, sage ich euch, als diesem Afrikaner später klar geworden ist, das stimmte ja doch. Da wäre ich gern dabei gewesen. Ich hätte seine Augen sehen wollen, ich hätte sehen wollen, wie er zum Missionar gekommen und zu ihm gesagt hätte, Ich konnte dir das damals nicht glauben. Aber jetzt weiß ich, es stimmt. Gottes Stimme hören. Was löst das in dir aus, wenn das jemand sagt? Provoziert dich das? Winkst du ab? Kommen dir Fragen? Geht es dir wie dem Afrikaner? Ich kann dir das einfach nicht glauben. Und an dieser Stelle gleich eine Frage zu beantworten. Wenn ich sage, Gottes Stimme hören, dann meine ich nicht. Ich nicht. Dass ich seine Stimme auf dem Handy aufnehmen kann. Gott hören meint nicht, dass ein göttlicher Schall durch die Luft zu meinem Ohr getragen wird, meine Ohrmuschel den Schall auffängt, anschließend der Gehörgang den Schall zum Trommelfell weiterleitet, dieses zum Schwingen bringt, die Schwingungen sich auf mein Innenohr übertragen, etc. pp. Mit Gott hören meine ich, ich umschreibe das, einen Eindruck bekommen, innerlich berührt sein, überwältigt werden, mich nicht dagegen wehren können, verstehen. Es geht mir etwas auf. Ich finde Vertrauen in mir zu Gott vor. Ich weiß, wie richtig das ist, was ich gehört habe. Mir geht auf, wer ich bin und wer Gott ist. Es sagte mal jemand, das Problem des modernen Menschen sei nicht so sehr an die Existenz Gottes zu glauben, sondern daran, dass Gott hier und jetzt in unserem Leben erfahrbar wirkt. Wirkt unter uns. Die Bibel sagt uns, Gott ist nicht hinter dem Mond geblieben. Er hat seinen Fuß auf die Erde gesetzt. Wie Neil Armstrong den Seinen auf den Mond. Gott hat seinen Fuß auf diese Erde gesetzt, als Jesus die Welt erblickte. Darum ist Jesus so wichtig, weil wer ihn anschaut, Gott anschaut. Wer auf ihn hört, Gottes Stimme hört. Hindern am Hören tun uns unsere Gedankenfestungen, die wir in unserem Denken und in unserem Herzen aufgebaut haben. Gedankenfestungen nenne ich das und meine damit so eine Art Voreinstellung. Ihr könnt es vielleicht von eure E-Mail-Programme, da kann man einschalten, wenn ich für Martin Stadelmeier keine E-Mails bekommen will, da kann ich eingeben, ich will niemals ein E-Mail von Martin Stadelmeier bekommen. Eine Voreinstellung, das wird ausgesondert, Spam-Ordner oder wo auch immer. Kann es sein, dass wir Voreinstellungen haben und Gottes E-Mails zu uns nicht ankommen? Solche Vorstellungen, solche Gedankenfestungen sind etwa: Gott brauche ich nicht. Eine Voreinstellung. Oder: Wozu habe ich eigentlich meinen Verstand bekommen? Oder: Wahrscheinlich bilde ich mir das mit Gott nur ein. Oder: Gott ist viel zu fern. Wie kann er denn an mir Interesse haben? Oder: Weil er das und das nicht getan hat, traue ich ihm nicht mehr. Voreinstellungen, die mich hindern, Gottes Stimme zu hören. Wer diese Voreinstellungen beibehält, hat schlechte Chancen, Gott zu hören. Um ihn zu hören, muss ich meine Voreinstellungen ändern, muss ich meine Gedankenfestungen abbauen. Solange ich das nicht tue, werde ich nicht hören. Das eine also, was uns hindert, Gottes Stimme zu hören, sind diese Vorfestlegungen, diese Vorentscheidungen. Das andere, was uns das Hören auf Gott unmöglich macht, wir wollen ihn gar nicht hören. Wir müssen, glaube ich, manchmal ein bisschen ehrlicher zu uns selber werden. Willst du denn überhaupt Gottes Stimme hören? Willst du wirklich Gottes Stimme hören? Wer das ehrlich möchte, wird es erleben. Allerdings kann ich euch dafür nicht garantieren. Der, der seinen Fuß auf die Erde gestellt hat, der verspricht es. Du kannst meine Stimme hören. Das ist sein Versprechen. Zweitens, Gottes Stimme hören, wie geht das? Vor einigen Jahren erschien im amerikanischen Time Magazine die Schlagzeile: Gott ist tot. Am nächsten Tag nahmen Journalisten Kontakt auf mit einem bekannten Christen, Billy Graham, und fragten ihn: Mr. Graham, ist Gott tot? Er gab zur Antwort: Machen Sie Witze? Ich habe soeben auf ihn gehört. Wenn wir Gott hören wollen, braucht es nicht eine bestimmte Technik. Es braucht ein Verhältnis. Und wir wollen dieses Verhältnis von Hause aus gar nicht. Die Bibel nennt das Sünde. Und das meint, es steckt so eine Art tiefes Misstrauen in uns. Sie sagt das von jedem Menschen. Ein tiefes Misstrauen in uns, dass wir ein Verhältnis zu Gott gar nicht wollen. Doch Gott möchte das Verhältnis. Und darum hat er von seiner Seite ein Verhältnis aufgebaut. Und hier kommt wieder Jesus ins Spiel. Jesus hat seinen Fuß auf die Erde gesetzt, um eine Brücke zu bauen zu Gott. Vor einigen Jahren ganz groß in der Presse: Dresden, die umstrittene Waldschlößchenbrücke wurde eingeweiht. Bei der Einweihung liefen über diese Waldschlößchenbrücke in Dresden, könnt ihr euch vorstellen, wahnsinnig viele Leute. Sie hielten Ausschau, fotografierten die Brücke zum ersten Mal geöffnet, feierten ein großes Fest. Obwohl im Jahr 2005 fast 68% der Dresdner bei einem Bürgerentscheid für die Brücke gestimmt hatten, gab es jahrelang Proteste dagegen. So ist es. Der Streit erreichte im Jahr 2009 seinen Höhepunkt. Die UNESCO entzog dem Dresdner Elbteil wegen dieser Brücke den Welterbetitel. So etwas hatte es bis dahin noch nicht gegeben. Jesus kam auf diese Erde, um eine Brücke zu bauen, damit das zusammenkommt, was zusammengehört. Gott und Mensch. So eine Nachricht hatte es bis dahin noch nicht gegeben. Die Menschen damals nannten diese Nachricht Evangelium. Frohe Nachricht. Jesus baute die Brücke, um ein Verhältnis zu schaffen. Ein Verhältnis, dass wir mit Vater im Himmel in Kontakt kommen. Dass wir in Reichweite zu ihm kommen. Und Jesus hofft, dass uns sein Brückenbau beeindruckt, dass wir die Brücke betreten und hinüberlaufen auf die andere Seite, dass wir ein Verhältnis bekommen, auch gegen unseren eigenen inneren Protest, auch gegen den Protest anderer. Und Jesus hofft, dass wir über die Kosten staunen, die diese Brücke gekostet hat. Denn Jesus ist bei der Fertigstellung dieser Brücke ums Leben gekommen. Den letzten Holzbalken hat er an sein Kreuz getragen. Gottes Stimme hört, wer die Brücke betritt. Gottes Stimme hört, wer ein Verhältnis mit Gott beginnt. Ein Du-Verhältnis, ein Vater-Sohn-Verhältnis, ein Vater-Tochter-Verhältnis. Ein Vertrauensverhältnis, ein Gebetsverhältnis, ein Jesusverhältnis. Wenn wir Gott hören wollen, braucht es kein großes Wissen. Gefragt ist dann unser Vertrauen, das Verhältnis. Gefragt ist, dass wir über diese Brücke gehen und dabei erleben, dass sie hält, unser ganzes Leben trägt. Gefragt ist unser Mut, mich davon nicht abhalten zu lassen. Gefragt ist unsere Offenheit, um an seiner Hand zu laufen. Und wenn wir Jesus unsere Hand geben, dann sind wir ihm nah. Dann hören wir seine Stimme. Was sagt Jesus? Jesus sagt, meine Schafe hören meine Stimme. Wie nun aber hört sich seine Stimme an? Ich erlebe das so. Weniger durch große Wunder, mehr durch das Buch der Bücher. Nicht im lauten Durcheinander, mehr in der Stille. Nicht außerordentlich sensationell, mehr alltäglich. Ich möchte euch nochmal ein zweites Beispiel erzählen, wie ich Gottes Stimme höre. Meine Frau und ich haben uns kräftig gestritten. Ich war natürlich total im Recht, wie das ja immer so ist. Sie hatte sich zurückgezogen. Da sitzen wir. Sie im Schlafzimmer, ich im Wohnzimmer. Und das hat eine ganze Weile so gedauert. Ein stechender innerer Druck in mir. Dann wurde mir auf einmal klar, dass ich an ihr schuldig geworden bin. Und dass ich dran bin, auf sie zuzugehen. Es hat noch ein bisschen gedauert. Dann bin ich gegangen im Schlepptau Jesu und habe mich entschuldigt. Dieses Beispiel belegt nicht objektiv, dass Gott zu mir gesprochen hat. Es ist aber ein Ausdruck meines Vertrauens zu Jesus, dass er es war. Jesus zu mir gesprochen hat und sein Schaf hat gehört. Meine Schafe hören meine Stimme. Ich komme zum Ende. Und wenn Gott schweigt? Was ist, wenn ich den Eindruck habe, dass Gott noch nie oder schon lange nicht mehr zu mir geredet hat? Was kann ich tun, wenn es mir so vorkommt, dass Gottes Stimme für mich nicht zu hören ist? Auch wenn ich bei solchen Fragen das Wort Tipp nicht so mag. Ich finde es zu technisch. Am Ende 4 Tipps. Tipp 1. Das muss man leben übrigens, gell? Also wenn man das nicht lebt, hat es keinen Wert. Also Tipp 1. Bitte ihn darum, dass er dir Ohren schenkt, die für seine Stimme offen sind. Bitte ihn darum. Tipp 2. Reduziere den Geräuschpegel in deinem Leben. Suche Orte auf, in denen Gott bevorzugt spricht. Im Gottesdienst, in der Bibel, in der Gemeinschaft derer, die seine Stimme hören. Tipp 3. Die Bibel gibt Hinweise darauf, dass die Kommunikation mit Gott beeinträchtigt wird, gestört wird, wenn wir uns kontinuierlich gegen ihn verhalten. Dann passiert es, dass unser Verhältnis gestört wird. In diesem Fall, geh wieder zur Brücke zurück. Die Bibel nennt das Umkehr. Und viertens und letztens, das ist was für Fortgeschrittene. Tipp 4, das zuletzt Erkannte tun. Mutter Teresa hat Texte geschrieben, die erst nach ihrem Tod veröffentlicht wurden. Und darin beschreibt sie in diesen Texten eine Zeit ihres Lebens, in der diese gottesfürchtige Frau die Stimme Gottes nicht mehr hören konnte. Sie litt unsagbar darunter. In dieser schmerzhaften Phase flehte Mutter Teresa Gott an. Sein Licht, ich zitiere, sein Licht in ihre große Dunkelheit scheinen zu lassen. Aus unerklärlichen Gründen schien Gott zu schweigen. In dieser Zeit hat sie etwas gemacht, was hilfreich sein kann. Sie entschloss sich nämlich dazu, den letzten Worten, die sie von Gott vernommen hatte, den letzten Worten weiter zu gehorchen, bis sie die Stimme Gottes wieder hört. Vaya con Dios. Geh mit Gott und höre auf seine Stimme.